Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind
Lea
und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 21. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Strickzeug, Rohwollzeug, Färbezeug, Häkelzeug, Nähzeug, Backzeug und das gute Zeug.
Wir haben voll geschummelt.
Ja, was heißt geschummelt?
Wir waren präzise.
Ja, genau.
Nicht immer alles in einen Topf werfen, weil klare Ansagen.
Ja, ist auf jeden Fall mal die etwas andere Wollkanal-Edition, aber es sind ja auch besondere Zeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir sind kürzer. Ich glaube, wir haben noch nie zweimal so nah hintereinander aufgenommen.
Das stimmt. Ja,
genau.
Hat ja Zeit.
Das stimmt. Wir hätten ganz am Anfang ein bisschen Hausmeisterei. Und zwar haben tatsächlich nach unserer letzten Folge, positiv überraschend viele.
Also so sagt man, ich bin sicher, so sagt man.
Positiv überraschend viele von euch gesagt, dass sie Lust hätten, das mit dem virtuellen HörerInnen-Treffen mal auszuprobieren. Also mit dem gemeinsamen Stricken vorm Rechner quasi. Und wir würden das gerne machen. Und zwar am Mittwoch, den 29.04. Und wir würden mal so als Uhrzeit vorschlagen, wir sind ab 19 Uhr da und mindestens bis 21 Uhr, sodass also wer vielleicht nicht ab 7 Uhr direkt kann, auch im Zweifel später dazu stoßen könnte. Wenn es noch nett ist, bleiben wir bestimmt auch noch länger, könnte ich mir gut vorstellen. Und wir hätten da noch eine Frage, und zwar schwanken wir gerade zwischen Google und Jitsi als Plattform. Wem das jetzt beides nichts sagt, das ist beides unproblematisch, einfach über einen Link und dann im Browser aufzumachen. Also ihr braucht für nichts davon irgendwie extra Software oder so. Falls aber die eine oder andere unter euch starke Argumente für oder gegen eins der beiden hat, könntet ihr euch gerne mal melden. Wir haben so ein bisschen, also mein Open-Source-Herz schlägt natürlich deutlich für Jitsi. Frieda hat aber nicht zu Unrecht angemerkt, dass wir in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme hatten mit größeren Gruppen auf Jitsi und dass Google da im Zweifel ein bisschen schmerzfreier performt und wir uns dann besser aufs Stricken konzentrieren könnten und die Wahrscheinlichkeit für technische Probleme ein bisschen geringer ist wahrscheinlich. So, gibt es da noch was hinzuzufügen?
Bei Jitsi könnte man halt sich sehr gut, also da gibt es halt so eine Kachelansicht.
Das stimmt, das ist irgendwie ganz cool, ne?
Alle sehen können. Bei Google Meet ohne irgendwelche Erweiterungen oder sowas kann man dann, ich glaube, bis zu 6 Leute sehen und immer mindestens den, der spricht. Das würde noch eher für Jitsi sprechen.
Das stimmt, das Google Meet ist eigentlich nur cool, wenn man so ein Browser-Plugin benutzt. Ja, das stimmt.
Genau. Also,
ich wäre auch eigentlich dafür, das mit Jitsi auszuprobieren. Wir haben ja jetzt einen Jitsi-Profi bei uns im Kollegenkreis neuerdings. Vielleicht haue ich den einfach mal an, ob er irgendwie meint, dass das geht und vielleicht auch einfach einen Server hat, von dem er weiß, dass er das ab kann mit so vielen Leuten.
Ich war ja auch in seiner Session.
Ah.
Und da waren 15 Leute oder so.
Ah.
Und das hat sehr schmerzfrei funktioniert. Es war allerdings auch tagsüber. Und ich sag mal, die Leute, denen dieser Server gehört, die hängen normalerweise eher abends da drauf rum. Deswegen könnte es abends eng werden. Wir können es aber vielleicht ja vorher nochmal testen.
Ja.
Dann könnten wir. So, jetzt aber genug technisches
genug
Gefasel, oder?
Technogramm, genau, hätte ich auch gesagt.
Ja. Tech-Zeug.
Zeug.
Keine offizielle.
Dann kommen wir doch zurück zu unseren Kernkompetenzen. Frieda, hast du gestrickt?
Sehr wenig. Aber ich habe gestrickt, ja. Ich habe ganz brav an dem No-Frills-Sweater weiter gestrickt.
Ah, sehr schön.
Und nachdem ich letztes Mal so groß rumgetönt habe, dass für mich ja Ärmel überhaupt kein Problem sind und ich die ja quasi einfach so runterstricke. Also ich habe da dran gestrickt und es hat mich jetzt auch, ich habe auch nicht gedacht, Ärmel. Aber trotzdem bin ich nicht so mega gut weitergekommen. Was mich richtig nervt, also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber dieses Knäuel abwechseln beim handgefärbter Wolle verarbeiten, ist echt ein bisschen lästig, weil man hat halt immer diese zwei Fäden am Strickstück.
Ja, und du strickst dran, ne? Also du strickst die Ärmel dran. Du hast unten
Ach
den
so,
ganzen Pulli
ja, ja,
dran.
ja. Ja, es sind keine separaten Ärmel, genau. Ja, das kommt auch noch hinzu, aber ich muss auch sagen, der Übergang vom einen Faden zum anderen ist bei mir halt immer, ich will nicht sagen sichtbar, aber auf jeden Fall fühlbar. Und ich habe schon diverse Techniken ausprobiert. Vielleicht habt ihr da den super heißen Scheiß für mich, wie man sinnvoll den Faden wechselt, damit ich da nicht so eine sichtbare Übergangslinie drin habe. Also
machst du das denn immer an derselben Stelle?
Na, also meine Stelle wandert halt, weil ich immer bis eine Masche davor stricke. Mhm. Dann die mit dem neuen Faden, die hebe ich nur ab und stricke dann danach weiter.
Quasi wie so Chocolate Stripes.
Genau. Und das führt aber trotzdem, also wenn ich mich sehr konzentriere und jedes Mal die Maschen ordentlich von der Größe her zurechtzuppel, dann ist das gut, aber sonst irgendwie, habe ich dann jetzt quasi so einen diagonalen Streifen um den Ärmel rum. Ich glaube, das wird beim Baden weggehen, aber trotzdem nervt es mich ein bisschen.
Ja, verstehe ich.
Vielleicht hält mich das auch unterbewusst vom Stricken ab, aber...
Ich habe ja auch immer gesagt, das geht beim Baden weg. Und dann hat...
Aber nein.
Ja, ich glaube, meine Mutter hatte das. Die hat sich vor einem Jahr oder so einen Rollkragenpulli gestrickt, wo man so den Übergang vom Nadelspiel sah an den Stellen.
Ah, ja.
Und ich war mir auch sehr sicher, dass das beim Baden weggeht, aber Pustekuchen. Also ich meine, auch das sieht man nur mit geübtem Strickerauge natürlich, ne? Also es ist trotzdem ein toller Pulli geworden. Aber das ging weniger weg, als ich dachte zumindest. Da musste ich auch noch mal...
Ich müsste dann auf jeden Fall die Maschen nochmal, wie sagt man, ausgleichen. Ne? Also wenn eine enger ist, dann mit der etwas lockereren daneben.
Von Hand zurechtpulen quasi. Mhm.
Ja, aber über den ganzen Ärmel, das sind schon ein paar Reihen. So,
ist nicht. Ah ja, da wäre ich auch gespannt, ob da noch jemand, also das ist ja auch das, was mich immer von kleinen Ringeln abhält. Dass ich, also wenn es nur nervig wäre, wäre es okay. Aber ich bin auch mit dem Ergebnis immer nicht so mega glücklich.
Ich muss sagen, bei Socken stört es mich nicht so sehr, weil, wie soll ich sagen, dass...
Die sind anderthalb Meter weg.
Ach so, nee, das nicht, aber die haben quasi so eine, ich will nicht sagen eine natürliche Naht, aber die haben so ein, weißt du, rechts und, also wenn das rechts und links ist, oder rechts oder links ist...
Jetzt bin ich gespannt.
Dann ist das halt so an der Fußkante entlang und dann stört mich das nicht so, weil ich denke, ja, das ist dann halt quasi... Die Naht, was natürlich Quatsch ist, aber das stört mich nicht so wie bei einem Ärmel, wo es sich jetzt einmal um den ganzen Arm ringelt. Ja, naja, so. Aber sonst habe ich tatsächlich nichts gestrickt.
Siehst du?
Ich warte noch auf deine Filzwolle, damit ich die Socken für die Bea
Ach scheiße, das habe ich einfach vergessen. Erinnere mich doch mal dran.
Okay, mache ich. Erinnerung.
Ja, jetzt gerade gehe ich nicht gucken.
Ja, ist gut.
Ich bin mir übrigens nicht mal ganz sicher, ob ich wirklich gestrickt habe. Ich habe irgendwann neulich noch mal immer mal wieder ein paar Reihen an dem Pamuja gestrickt, aber ob ich jetzt wirklich in den letzten 2 Wochen auch noch mal gestrickt habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, aber wenn, dann wirklich 2, 3 Reihen.
Ja, aber das ist ja bei deinem Riesending da, sind das ja ein paar Maschen, ne?
Das sind ein paar Maschen, ja. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde total gut, dass wenn ich stricke, ich an dem Pamuja weiter stricke. Also das fühlt sich gut an für mich so. Für meine,
mit dem,
weiß ich nicht, Mentalhygiene oder so.
Ja, das ist halt nicht noch ein Thema, was man mit im Kopf hat. Ne? Also
genau, also es gibt halt gerade diesen einen Strickbeutel und wenn ich stricken will, dann nehme ich den in die Hand.
Ja.
Aber ich habe nicht so viel gestrickt tatsächlich.
Ihr seht schon, warum die Segmente heute etwas anders aussehen als uns. Das Übliche war nicht so stark vertreten.
Ja, wir haben uns eben gefragt, ob wir jemals eine Wollkanalfolge ohne Spinnzeug hatten. Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube
auch. Bin mir auch nicht ganz sicher und ich bin auf jeden Fall zu faul nachzugucken, aber
naja. Könnte man mal machen, ne? Ja, aber wir sind also mit dem nächsten Segment ja relativ nah am Spinnen dran, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Wollentzug hätte nach den letzten 2, 3 Wochen.
Nee. Und ihr werdet auch noch erfahren, warum.
Ja.
Ja. Also das nächste, was wir haben, ist, und das ist auch wirklich nur ein sehr kleines Segment, Rohwollzeug, weil ich gedacht habe, jetzt wo das Wetter schön ist, könnte ich ja mal meine Rohwolle aus dem Keller holen und auf der Terrasse fermentieren, weil da steht das ja die ganze Zeit in der Sonne und dann fermentiert das schön vor sich hin. Das Gute ist, das fermentiert auch vor sich hin, wenn es nicht warm ist, nur halt nicht so schnell.
Das war das, was du letztes Jahr schon mal gemacht hast, und zwar im Schrebergarten deiner Schwiegermutter, weil da stört es niemanden. Und jetzt machst du das quasi einen Meter vor eurem Wohnzimmer.
Ja, und jetzt kommt die gute Nachricht. Ich habe die in, also ich hatte mir für mein Wohnzimmer die, ist das Werbung, wenn ich das jetzt sage, die Sockerbit-Kisten von Ikea gekauft. Ich glaube nicht. Werbung. Das sind so Kunststoffkisten mit Deckel. Und dieser Deckel schließt ziemlich gut, würde ich sagen. Also wenn man auf der Terrasse sitzt, also ich sitze direkt daneben, ich benutze diese Kiste sozusagen als meinen Tisch, um da abends, wenn wir Sonnenuntergang gucken, mein Weinchen drauf abzustellen. Mhm. Und man riecht wirklich gar nichts. Und
okay,
wenn man
den Deckel
abnimmt, wenn man den Deckel abnimmt, dann wird einem kurz schwindelig. Also es ist wirklich, es riecht sehr unangenehm, aber genauso wie es riechen soll. Und man riecht aber durch diese Kiste durch, also wirklich einfach gar nichts.
Und die ist nicht durchlässig?
Die ist halt, also die ist nicht transparent, aber sie ist weiß. Also sie ist nicht komplett, also sie ist nicht schwarz oder sie, obwohl gibt's die, es gibt glaube ich auch welche in schwarz.
Ja.
Aber die ich habe, war halt nur mal weiß und habe gedacht, das reicht. Und ich weiß gar nicht genau, inwiefern Licht ein Problem ist. Sauerstoff ist auf jeden Fall ein Problem. Den sollte man so weit wie möglich ausschließen. Dann fermentiert es halt schneller, ne? Also nicht gar nicht sonst, aber. Ja, und da habe ich, ehrlich gesagt, ich keine Ahnung, was ich da reingeschmissen habe. Ein schwarzes Vlies mit sehr viel Stroh. Und ich bin mir nicht sicher, entweder ist es die andere Hälfte von dem Tauschvlies von Mallorca, damit wäre es dann Zwartbless, oder es ist das Lammvlies vom pommerschen Landschaf, aber dafür ist es eigentlich zu klein. Also eigentlich müsste es die Hälfte vom Tauschvlies sein. Und das war wirklich richtig, richtig... wie soll man sagen? Da lohnt sich das Fermentieren. Und das Gute ist, dass das... ich habe vorher auch noch, fällt mir gerade ein, ich habe auch noch, wie heißt das? Dein Lieblingsschaf? Walliser Schwarznasenwolle hatte ich auch noch 200 Gramm, die habe ich gewaschen. Und die habe ich da jetzt mit reingeschmissen, weil die auch noch so verklebt war in den Spitzen. Und da habe ich gedacht, da fermentiert sich jetzt einfach beides zusammen durch. Und die eine ist weiß, die andere ist schwarz.
Die kriegst du wohl
kann ich gut auseinanderhalten. Ja, ja, genau. Und kleiner Fun-Fact, als ich die Walliser Schwarznase gewaschen habe, war das Wasser einfach wirklich unfassbar dreckig. Ja. Und dann habe ich mal in unsere Hausnachbarn-WhatsApp-Gruppe habe ich mich mal getraut, reinzuposten, ob irgendjemand vielleicht eventuell Verwendung für 1A Biodünger, aka Schafkacke in Wasser aufgelöst hat. Und habe gedacht, ich bin eh schon der Freak im Haus mit meinen komischen Hobbys, da kann ich das auch nochmal schreiben. Und es gab tatsächlich, also, dass sich die zwei nicht drum geprügelt haben, war eigentlich alles. Es gab tatsächlich zwei Rückmeldungen, die, weiß nicht, Tomaten oder sonst irgendwas, was man eben essen kann, gerade anpflanzen und sehr glücklich waren über Biodünger. Und ich habe gesagt, immer wenn ich jetzt was wasche, werde ich mich melden. Und die kriegen auf jeden Fall auch die super stinke Brühe. Und dem werde ich nochmal erzählen, dass es noch besser ist für die Pflanzen, wenn ich die Stinkebrühe loswerde. Ja, ich mache die in verschließbare Container, das geht schon. Aber ja. Ja, das war es eigentlich dann auch schon von mir, vom Rohwollzeug.
Du hast eben gesagt, da war viel Stroh drin.
Ja, das macht, also dagegen hilft das nicht.
Okay, gut. Ich war
gegen Fett
irritiert.
Auch nicht, übrigens. Nee, das ist nur gegen dieses, keine Ahnung, manchmal wäscht man ja die Wolle und dann sind die Spitzen immer noch verklebt. Und da ist immer noch irgendwie braunes, schwarzes Klebezeug.
Ich habe nicht viel Erfahrung, aber ich weiß, wovon du redest.
Ja, und das geht damit halt super weg. Und wenn man die fermentiert und sie danach wäscht, dann kann man sie halt immer noch entfetten und man kann dann immer noch das Stroh rauspulen. Ja. Aber wenn man sie erst entfettet und das Stroh rauspult, kann man sie danach nicht mehr fermentieren, weil das Fermentieren passiert halt mit dem Schafschweiß und dem Schaf. Irgendwas, also alles, was da so in so einem
Mumpf.
Schaf, mit Lanolin, Schafmumpf, genau, und der fermentiert dann fröhlich vor sich hin. Und das Gute ist, wenn man es einmal fermentiert hat, also man soll das ja so eine Woche drin lassen, ich lasse das jetzt mal 2 oder 3 drin, je nach Wetter, dann kann man halt in der Brühe total super ganz schnell dann die anderen auch direkt mit reinpacken und sauber machen. Die brauchen dann nur 2-3 Tage.
Und wie lang ist jetzt das erste?
Das ist jetzt, ich glaube, so 1,5 Wochen drin. Und es, wie gesagt, stinkt wie die Hölle. Und ich lasse es aber noch drin, bis es noch mal ein bisschen Sonne abbekommen hat, jetzt die nächsten Tage.
Okay.
Weil letzte Woche war ein bisschen kalt und ich weiß nicht genau, wie...
Ja, das wird diese Woche wohl besser.
Genau. Also ich würde sagen, am Wochenende hole ich die mal da raus.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ekligere Sachen hätte ich nicht im Angebot.
So reicht ja auch vielleicht.
Wirklich genug. Das nächste Segment gehört, glaube ich, dir mit Färbezeug.
Ja, das mag so sein. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass ich mir Wolle bestellt habe für eine Nachfolge-Häkeldecke. Und zwar habe ich 1,6 Kilo Drops Charisma bestellt. Das klingt schon, also jedes Mal, wenn ich es wieder sage, klingt es weiterhin absurd. Ja,
ja.
32 Knäuel à 50 Gramm, ist leider einfach
ja.
so.
Mhm.
Genau, mit sowas wie 200 Meter auf 100 Gramm ungefähr. Mhm. Und zwar hatte ich die in zwei, also in einem ganz hellgrau und in einem, ich würde sagen, mittelgrau, es läuft aber immer noch unter hellgrau, also in zwei hellgrautönen bestellt quasi. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen. Genau, dass ich jetzt quasi jeden Farbton auf beiden graus gefärbt habe. Und wenn ich mir das jetzt Ergebnis so angucke, das ist jetzt sehr subtil geworden. Also der Unterschied zwischen den Grautönen hätte größer sein können oder hätte ich mir sparen können. Ja, also man sieht es schon. Ich glaube, ich kann dir bei jedem Pärchen jetzt sagen, welches welches ist. Aber ja. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, ob man das nachher in der Decke überhaupt sieht.
Mhm.
So. Und dann habe ich bestimmt eine Woche lang mit irgendwelchen Webseiten und Apps und Buntstiften und Dingen, die ich im echten Leben gesehen habe, versucht mir eine Meinung zu bilden, was denn jetzt für Farben auf diese Decke sollen, weil ich hatte ja jetzt auf einmal alle Möglichkeiten.
Ja.
All the possibilities.
Hey.
Ja, genau.
Genau mein Ding.
Ja, genau. Und dann habe ich mich echt erst super schwer getan und war dann immer wieder bei so Regenbögen und so, weil es sollte auf jeden Fall bunt werden, das schon, also farbenfroh, weil ich glaube, auch sonst halte ich das auch nicht durch, dieses Häkelprojekt. Aber ja, Und dann, ach, ich weiß auch nicht, ich kann jetzt ja auch nicht jede Iteration erzählen, aber es war eine lange Tour irgendwie. Und am Ende war ich irgendwie bei, okay, ich hätte gern ein helles Grün und ich hätte gern ein lavendeliges Lila und alles andere ist unklar. Und dann habe ich mich tatsächlich am Samstag einfach an den Farbetopf gestellt quasi und habe einfach jede Menge Proben gefärbt. Also irgendwie 25 oder so hatte ich am Ende.
Ja.
In verschiedenen Farbkonzentrationen sozusagen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute, die hier zuhören, wohl selber überhaupt Interesse am Färben haben. Aber was sich jedenfalls super hilfreich rausgestellt hat, ich habe mir um die Kreuzhaspel also einmal um meine Kreuzhaspel rum sind irgendwie 1,60 Meter und so lange Stücke habe ich mir quasi zurechtgeschnitten. Also ich habe irgendwie das helle Grau und das dunkle Grau genommen, habe das ein paar Mal da drum gewickelt und habe dann einmal durchgeschnitten und hatte dann halt ganz viele Stücke, die jeweils 0,9 Gramm gewogen haben.
Ja,
genau.
Schlau.
Das heißt, ich hatte dann 1,8 Gramm, wenn ich immer hell und grau, hell und dunkel zusammenfärben wollte quasi.
Mhm.
Aber 1,8 Gramm Wolle, dafür die richtige Menge Farbe abzumessen, weil also normalerweise macht man sowas wie 1% Farbe, also als Faustregel, 1% Farbe ja. pro Gramm Wolle.
Ja.
Das macht nicht so viel Sinn, aber ich glaube, ihr habt mich verstanden. Das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich mir einfach sehr dünne Farbeflotte angesetzt. Also ich habe irgendwie ein halbes Gramm Farbe auf einen halben Liter Wasser quasi verteilt. Und dann kann man das ziemlich, das ist nicht so viel, und dann kann man das super dosieren.
Ja.
Genau, und dann habe ich mir halt einfach irgendwie auf der Feinwaage immer, ich habe ja so Spritzen, mit denen ich das immer mache beim Färben, habe mir dann auf einer Feinwaage halt die entsprechenden Milliliter dann zusammengestellt. Das war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, das war ein bisschen lustig, weil ich dann nachher, als ich fertig war und anfangen wollte, dann immer so 100 Gramm auf einmal zu färben, habe ich gedacht, naja, jetzt machst du die noch leer. Aber das hat natürlich für ungefähr eine halbe Portion gereicht. Weil das war halt ein halbes Gramm Wolle pro halben Liter. Und ich hatte dann schon echt viele Proben gefärbt. Also, schüt, schüt, schüt. Naja, aber das war jedenfalls ganz cool. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her hatte. Ob das mal irgendwie bei der Shanti gefallen war. Oder ich habe auch irgendwann mal auf Craftsy mir so Färbekurse gegeben. Die waren auch alle ziemlich gut, die ich mir da angeguckt habe. Jedenfalls das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich so, wie gesagt, 25 Proben, 1,8 Gramm Wolle irgendwie gefärbt und habe mit hellgrün und lila angefangen und habe dann so ein bisschen mal ein bisschen weniger Farbe, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr ins Blau, ein bisschen mehr ins Hier. Und dann habe ich, so eine Farbbibliothek mir irgendwann mal gefärbt, die, mit der ich auch höchst unzufrieden bin, aber sie war unfassbar viel Arbeit und mal eben so macht man die halt nicht neu. Na, und dann habe ich irgendwie noch so ein bisschen ins Magenta und so ein bisschen ins Ocker gegriffen. Und dann,
was so da ist.
Ne, ich hatte halt, also ich, in dieser Farbebibliothek sind irgendwie, keine Ahnung, 40 Farbsträngelchen und ich habe die einfach alle daneben gehalten. Ja. Und die ich so ungefähr in die Richtung ganz gut fand, die habe ich halt auch noch, Probe gefärbt quasi. Und dann habe ich, mein Plan war eigentlich 8 Farben zu färben und dann halt jeweils 200 Gramm. Aber irgendwie, weil egal welche 8 ich zusammengestellt habe, mir fehlte immer was. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll der Geiz? Dann habe ich einfach 16 Farben gefärbt.
Ja.
Das hat dann das ganze Färbevorhaben auch wieder ein bisschen größer gemacht.
Mhm.
Nachdem ich schon irgendwie, ich glaube, 4,5 Stunden an den Proben gefärbt hatte, oder sogar eher 5, habe ich dann noch 2 Stunden Samstag noch dran gehangen und habe die ersten, 300 Gramm gefärbt. Und Sonntag dann den Rest. Habe jetzt also 16 Mal jeweils 50 Gramm Hellgrau und 50 Gramm Mittelgrau zusammengefärbt. Bin sehr froh, dass ich mir neulich dann doch nochmal einen anderen Wäschetrockner gekauft habe, sodass ich die zumindest alle auch...
Hast du?
So einen Wäscheständer. Ich habe mir so einen vertikalen Wäscheständer gekauft.
Ja, der wenig Platz wegnimmt. Also in Stellfläche zumindest.
Ja, genau, er nimmt wenig Stellfläche weg und sonst hätte ich das auch nicht, also den kriege ich halt hier auf meinen kleinen Balkon. Einen normalen Wäscheständer würde ich hier einfach nicht draufkriegen.
Ja.
Und so konnte ich tatsächlich dann die kompletten 1,6 Kilo auf diesem Wäscheständer halbwegs nebeneinander platzieren. Das war echt gut.
Ja.
Ja.
Und weißt du, dass du zwischendurch immer so, ich habe dann hier jetzt mal 4000 Farben gefärbt. Was sah denn wohl hübsch aus zusammen? So,
ihr habt gesagt, ihr wollt auf dem Laufenden gehalten bleiben.
Ja, ja. Ich wollte nur keine Entscheidungen treffen, aber das musste ich ja auch nicht.
Nee, das
aber,
ist mir auch überraschend leicht gefallen, muss ich sagen.
Ja, ich war auch etwas überrascht.
So im Ergebnis sind 2 Farben sind viel knalliger geworden als die Probe.
Das Lila und das Pink?
Genau.
Ja, Magenta.
Ja. Ja, genau. Das Lila und das Magenta. Und ich kann das nur, ich schiebe das auf die Waage. Das ist halt so eine 10-Euro-China-Feinwaage.
Mhm.
Und vielleicht brauche ich einfach da mal eine ordentliche Feinwaage.
Ja, wenn ich wüsste, was eine ordentliche... Ich bin ja davon ausgegangen, dass meine eine ordentliche ist, aber ist sie nicht.
Also ich bin mir bei meiner ziemlich sicher, dass es keine ist. Insbesondere
meine hat auf jeden Fall so ein Eichgewicht auch dabei übrigens.
Ah, okay, interessant.
Aber das scheint kein Kriterium zu sein.
Ja, naja, also irgendwie, falls jemand einen Tipp für eine gute Waage hat, so richtige gute Feinwaagen, also keine Ahnung, ich kenne halt eine Goldschmiedin, die hat so eine Feinwaage, weil damit misst die irgendwie wie viel Gramm Gold, irgendwas so. Aber die ist halt so schweineteuer. Also da bin ich dann auch raus. Aber so eine...
Wenn sie jemanden, der Gras vertickt, die kennen aber auch gute Wagen.
Ja, das stimmt, die haben wahrscheinlich auch gute Wagen.
Lustig.
Ja, naja, also falls jemand einen Tipp hat für eine gute Feinwaage, ich befürchte, da muss ich nochmal investieren, weil ich wüsste wirklich nicht... Ich habe auch nochmal nachgeguckt in meine Notizen. Ich schmier ja immer... Also, ich habe dann immer in so einem Färbetag Kuli und Papier hier liegen. Und das, was da rauskommt am Ende des Tages, ist immer das unstrukturierteste Stück irgendwas, was ich jemals produziere. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich es so gut nachvollziehen kann jetzt im Nachhinein, dass ich mich nicht verrechnet habe. Also ich habe tatsächlich das gefärbt, was ich färben wollte. Aber irgendwie ist es viel knalliger geworden. Ja, also bei dem Dunkellila, wir packen euch irgendwo ein Bild hin. Bei dem Dunkellila überlege ich jetzt sogar, ob ich es komplett rauslasse aus der Decke. Weil wahrscheinlich auch 1,5 Kilo reichen.
Vermutlich.
Aber das,
also
das
kommt ein bisschen aufs Muster an, aber...
Das Magenta geht, glaube ich.
Ja.
Ja, und im Worst Case...
Aber das Dunkellila ist auch wirklich sehr dunkel, ne?
Ja, ja, es ist einfach viel dunkler geworden, genau. Ich sagte, da muss irgendwas, muss da schiefgelaufen sein. Naja, ja, so.
Ja.
Ja.
Mucho Färbung.
Kannst du sagen. Danach hatte ich auch wie immer, also ich kann ja irgendwie nicht ein bisschen Wolle färben, weil das ist ja immer so ein logistischer Aufwand und wenn dann schon mal die ganze Küche parat ist und so, ne? Und ich hatte auch wie immer Rückenschmerzen danach einfach. Ich weiß auch nicht.
Das ist einfach, vom Stehen oder vom was?
Ja, einfach, ich glaube, vom die ganze Zeit Stehen. Das mache ich halt sonst nicht.
Ja.
So.
Ja.
Und dann auch meistens so nach vorne so ein bisschen über den Head gebeugt und so. Wenig Pause dazwischen, weil immer irgendwas gerade zu tun ist.
Ja.
Ich kann die Wolle empfehlen. Also ich habe die, ich war nicht so geduldig. Ich habe zwei Seier in der Spüle stehen gehabt, wo ich quasi die aus dem Topf reingetan habe. Und normalerweise lasse ich die komplett abkühlen da drin, damit ich keine Gefahr habe, dass es filzt vorm Auswaschen. So geduldig war ich diesmal nicht, weil es waren immerhin 16 Färbungen quasi. Und ich habe die schon relativ ruppig behandelt, was den Temperaturwechsel angeht. Aber es hat die komplett weggesteckt, nichts gefüllt.
Hast du denn so ein Superwash-Ding?
Ja, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich kriege das für euch raus. Ja, und dann habe ich ganz am Ende habe ich tatsächlich auch noch... okay, die ist offensichtlich Superwash, ja.
Das ist ja auch schon mal gut.
Ja, genau. Also das hat es jedenfalls einfach gemacht. Und ganz am Ende hatte ich dann noch ziemlich viel, ich hatte noch Färbeflotte übrig. Und dann bin ich ja immer ganz froh, wenn ich die nicht wegschütten muss, was auch jetzt kein Drama wäre, weil das waren wahrscheinlich insgesamt noch sowas wie 3 Gramm Farbe oder so. Aber so, wenn die da so steht. Und dann habe ich noch geguckt, ich hatte noch ungefärbtes BFL Nylon vom Wollschaf da und ungefärbtes Falkland, was offiziell ein DK-Garn sein soll, aber ehrlich gesagt einfach viel dünner ist. Also ich würde sagen, es ist gerade so Sockenwollstärke. Naja, und habe die dann auch noch gefärbt, so ein bisschen improvisiert. Und hab keine Ahnung, was ich damit tue. Ja, die fand ich jetzt am Ende auch sehr hübsch. Ich weiß aber auch noch nicht, überhaupt nicht, was ich damit tue. Aber so hatte ich keine Reste, das war irgendwie ganz schön.
Ja. Ja.
Ja, ein langes Wochenende.
Ein Färbewochenende.
An dem ich tatsächlich keine Masche irgendwie produziert habe.
Aber das Ergebnis war jetzt aber auch wirklich... Also nachdem du mir jetzt auch noch die Stränge sortiert hast, sah das einfach so geil aus. Also das erste Foto hat wirklich fast einen Herzinfarkt bekommen, war alles durcheinander. Und ich so, Entschuldigung, kann ich das mal bitte geordnet haben? Ich kann so nichts
sagen. Aber ich will es natürlich nicht geordnet verhäkeln. Also ich werde es natürlich durcheinander verhäkeln. Ja, deswegen interessiert mich ja, wie es durcheinander aussieht.
Ja. Ich käme natürlich niemals auf die Idee. Ich würde das natürlich immer schön im Verlauf verhäkeln. Aber weil er auch so schön ist. Also der ist ja richtig gut.
Da sind schon ziemliche Sprünge drin.
Ja, ach.
Naja.
Ja, da bin ich da wieder nicht so.
Ja. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich hätte sie gern solider gefärbt. Und ich weiß immer noch nicht, wie das geht, wenn irgendjemand einen Tipp hat, wie man möglichst gleich, also ich finde so ungleichmäßig handgefärbt auch geil. Ich finde auch cool, dass ich das kann. Aber für dieses Projekt hätte ich gerne ein bisschen solider gefärbt, genau. Also insgesamt sind sie schon wirklich sehr schön. Also sie gefallen mir grundsätzlich. Genau, also ich hätte gerne ein bisschen solider gefärbt. Ich hätte gerne ein bisschen präziser gefärbt. Und ich hätte mir das mit den beiden unterschiedlichen Grautönen, glaube ich, sparen können. Aber es tut ja auch nicht weh. So.
Also ich hab keine Ahnung, ne, wie man solide färbt, aber mein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, mit wenig Säure und mehrere Durchgänge.
Mehrere Durchgänge weiß ich nicht. Mit wenig Säure habe ich auf jeden Fall gearbeitet, also super wenig Säure sogar.
Ja.
Beziehungsweise ich habe ganz am Ende dann immer noch ein bisschen Säure hinterhergejagt, quasi um es zu fixieren.
Ja.
Meine Vermutung ist, es liegt irgendwie am Beizen oder am Einweichen.
Ja.
So, also ich lasse die halt immer relativ lange im Wasser und mache da auch schon immer ein bisschen Säure rein. Weiß ich aber auch nicht mehr, wo ich das hergelernt habe. Ist ja, wenn man über Jahre so sich immer wieder aus Quellen irgendwelche Tipps zusammensammelt, weiß man dann auch nicht mehr, was man eigentlich woher hatte.
Ja.
Vielleicht ist das auch nicht gut. Ich weiß dann auch immer nicht, ob ich die dann quasi komplett nass in den Färbetopf packen soll oder nochmal ausdrücken. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß ja ganz wenig über Färben. Insofern halte ich mich an der Stelle vielleicht auch lieber mal zurück.
Ja, auch da, falls noch jemand Tipps hat, sehr gerne.
Ja, ich glaube, du kannst direkt weitermachen.
Ich fürchte auch. Das ist aber auch wirklich, also an der Reihenfolge müssen wir beim nächsten Mal nochmal arbeiten. Da steht nämlich jetzt Häkelzeug als nächstes. Und ich glaube, gehäkelt habe nur ich. Aber ich habe übers Osterwochenende das Dahlia-Blanket fertig gehäkelt.
Yay!
Mega gut. Ich habe noch 6 Reihen mehr dran gehäkelt als geplant, weil ich habe die hingelegt und gemessen und hatte das Gefühl, ach, so 10 Zentimeter könnten da noch dran.
Ja.
Grobisch. Und dann habe ich irgendwie geguckt, welche Farben da noch dran passen. Was ein bisschen lustig ist, weil sie eigentlich in der Vorlage sozusagen immer sehr gut darauf geachtet hat, dass quasi immer viel Wechsel zwischen hell und dunkel passiert. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das sieht man auch, wenn man es weiß. Aber so waren ja auch nur 6 Reihen.
Dich nicht stört.
Ja, genau. Ja. Ja, und dann habe ich 6 Reihen drumherum gehäkelt. Das war auch nochmal spannend. Aber alles
Wie
fertig.
hat das denn funktioniert? Weil du hast ja gesagt, du weißt noch nicht so genau, also wie ordentlich du das hinkriegst, da in die Randmaschen reinzuhäkeln und
Das
so.
war völlig unproblematisch, weil tatsächlich beim Aufnehmen der Randmaschen an den Seiten immer, also da wurde nicht irgendwie in die Randmaschen eingestochen, sondern quasi immer also zwischen die Randmasche und die erste Masche.
Ja,
Also da sind ja so
verstehe.
natürliche
Das
Löcher beim
Loch, ja.
Häkeln und genau einfach in das Loch. Und das hat es ja unproblematisch gemacht. Die sind an manchen Stellen trotzdem größer als an anderen, diese Löcher. Ist mir nicht so ganz klar, aber ich finde es insgesamt vom Bild her nicht schlimm. Und sie hatte irgendwie geschrieben, man solle irgendwie eine möglichst unauffällige Farbe als erstes nehmen, weil das schon mal unregelmäßig werden kann. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ist auch nicht unregelmäßig geworden. Da war ich ganz zufrieden eigentlich. Die Ecken fand ich teilweise ein bisschen gehampelt, weil die irgendwie nicht immer ausgekommen sind. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, nee, völlig in Ordnung.
Also ich habe die ja auch auf dem Foto gesehen. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgebreitet gesehen. Sie war halt zusammengelegt auf dem Foto, aber sie sieht wirklich super aus. Das ist echt gut geworden. Wie viel Wolle hast du denn jetzt übrig? Hast du überhaupt Wolle übrig?
Ich habe
Also
relativ
Wolle.
viel Garn übrig, ja.
Ja, aber ich kann sagen, Wolle hast du gar keine übrig.
Ich habe nicht mehr gewogen, aber also es waren ja 1,5 Kilo und
Ja.
also vor dem Rand waren noch 500 Gramm übrig.
Oh.
Und ich hatte mal so grob überschlagen, dass ich wahrscheinlich sowas wie 150 Gramm noch für den Rand brauche. Also ich glaube, 250, 300 Gramm habe ich jetzt auf jeden Fall noch übrig und ich glaube auch, das könnte noch irgendwie für ein Kissen oder so reichen. Muss ich mal gucken. Also ich
Ein
weiß nicht so
passendes
richtig, was
Kissen.
ich da sonst mitmachen soll. Ja, mal
Ja, aber
gucken.
das würde sich anbieten, ne?
Ja, für mich jetzt nicht so. Also irgendwie Häkeldecke finde ich okay, Häkelkissen bin ich raus. Aber ich überlege ja
Weil
auch.
du das spießig findest, oder was?
Nee, weil ich es einfach nicht schön finde.
Ach so.
Na, ich weiß auch nicht.
Okay.
Ich bin ja bei Häkeln empfindlich. Aber ich
Ja,
überlege ja auch
offensichtlich.
immer noch, die Decke irgendwann einfach zu verschenken und da, also dann ein Kissen mitzuschenken, da habe ich aber überhaupt keinen Stress mit.
Da muss das jemand anders schön finden.
Ja, genau.
Ja. Verstehe.
Ja, so.
Ja.
Genau, dann habe ich, also das Dahlia Blanket habe ich fertig gehäkelt. Ja, und jetzt stellt sich die große Frage, auch schon seit Tagen, also seit ich das Farbthema am Samstagnachmittag abgeschlossen habe, frage ich mich, wie häkeln? Und ich
Also.
kündige direkt schon mal an, ich freue mich total über Tipps aus der Hörerinnenschaft,
Ja.
aber ich befürchte, ich habe angeschlagen, wenn das hier veröffentlicht wird. So,
Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
zumindest habe ich jetzt gerade vor, das heute Abend noch zu tun. Mal gucken.
Und was willst du anschlagen? Weißt du es schon?
Ja, ich hätte es gern möglichst schlicht. Also das Dahlia
Ja.
Blanket ist ja so quasi Stäbchen hin und zurück. Aber so jedes vierte sticht so quasi eine Reihe weiter runter. Und damit da Platz ist, gibt es da entsprechende Luftmaschen. Aber das ist also im Prinzip ist es ziemlich schlicht und sehr gerade. Also sehr geradlinig. Es hat halt nur so kleine Schnörkel nach oben und unten sozusagen, so kleine Zacken. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich bin jetzt aber nicht so unbedingt scharf drauf, noch mal eine komplette Decke direkt hinterher zu häkeln im selben Muster. Also es fühlt sich nicht so schlau an. Aber die meisten anderen Häkelmuster, die ich so gesehen habe, also gerade von der Etic 24 gibt es halt ein paar noch echt schöne. Aber die
Ja.
meisten sind mir, glaube ich, zu verspielt für so viele Farben. Die haben dann so Wellenmuster oder sich also entweder so Wellenmuster alle gleich oder so sich begegnende und wieder auseinander entfernende Wellenmuster oder so Geschichten. Ich will auf jeden Fall Streifen, keine Granny Squares, da bin ich, also mache ich vielleicht auch mal irgendwann, aber nicht jetzt.
Und die Muscheln? Also diese.
Ich glaube, das ist mir zu hampelig, weil so Büschelmaschen, also also grundsätzlich häkle ich relativ fest, glaube ich, so wie ich auch relativ fest stricke. Und ich habe schon mal irgendwie ein, zwei so Muster gehäkelt für irgendwas, also für dieses Tuch zum Beispiel, was ich da mal überlegt hatte zu häkeln. Und ich glaube, so Büschel sind mir zu nervig. Das ist mir nicht flowig genug.
Weil du immer in die gleiche Masche stechen musst? Okay. Also, ich korrigiere dich ungern, aber das sind keine Büschelmaschen. Aber ja, ich weiß aber, was du meinst. Ja, okay.
Du darfst mich sehr
Das
gerne
sind
korrigieren. Ich habe doch
die
keine Ahnung.
Büschelmaschen sind die, wenn man die auch oben zusammen abhäkelt. Also,
Ah, okay.
ja.
Ja,
Aber
also
ja, ich verstehe schon.
die, wo unten
Also, wo
sechs in
man immer in die
dieselbe
gleiche
Masche hängt. Ja,
Masche.
genau.
Ja.
Nee, und das, also ich fand diesen Flow in dem Dahlia Blanket schon echt geil. Und ich überlege halt, ich glaube, optisch fände ich einfach nur Stäbchen am schönsten.
Ja.
Aber ich habe ein bisschen Angst,
dass es zu öde wird.
Boah, das stelle ich mir schon wirklich öde vor. Ich meine, bestimmt auch sehr flowig so. Aber.
Ja, ich kann das verstehen. Also ich glaube, ich fände es auch gut, wenn man sowas hat wie, ich sag jetzt mal 3 Stäbchen und ein halbes Stäbchen, ne?
Ja,
also
genau.
Was, wo man so ein bisschen mehr Anspruch als nur Stäbchen.
Ja, genau. Ich meine, gut, das hätte wahrscheinlich den Vorteil, dass ich nicht annähernd so häufig zurückhäkeln müsste, weil ich habe ja tatsächlich, also bestimmt ein Drittel dieser Decke habe ich 2-mal gehäkelt.
Ja.
Weil ich mich irgendwo verzählt hatte mit den 3 und 4. Das würde mir da wahrscheinlich nicht passieren, aber naja. Also im Moment läuft es für mich auf eines dieser beiden raus. Ich werde gleich, wenn wir relativ, also je nachdem, wann wir hier fertig werden, werde ich nochmal eine Reverie-Wühl-Session einlegen.
Ja.
Aber ich fürchte, also im Moment eines dieser beiden.
Ja, ich bin gespannt. Kannst ja mal berichten. Also ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob man sich irgendwas Stumpfes ausdenken kann. Sowas wie 2 Stäbchen und 2 halbe Stäbchen und dann in der nächsten Reihe halt umgekehrt. Ne? Mhm. Also da, wo die halben Stäbchen sind, die Stäbchen und so. Damit es auch ein bisschen Bewegung drin hat, aber müsste ich auch alles Probe häkeln. Hätte ich keine Ahnung, wie das aussieht, ob das gut aussieht.
Ja, mache ich vielleicht auch. Mal gucken.
Ja, ich bin gespannt.
Auf meine Impulskontrolle an quasi.
Ja, ich würde die auch total gerne mal anfassen. Wie ist die Wolle denn? Ist die weich?
Nee. Oder
wollig? Sehr wollig, ja?
Ich finde ja, weich und wollig widerspricht sich nicht.
Ach so, ja, im Sinne von griffig, wollig.
Also ja.
Also, eher so, wie man als kleines Kind Wolle in Erinnerung hat.
Ich vermute, die meisten finden sie nicht weich, aber sie ist auf jeden Fall sehr squishy. Ich weiß nicht, was sagt man denn da auf Deutsch?
Weiß ich nicht.
Ja, also sie hat im trockenen Zustand relativ viel Volumen.
Ja, elastisch hätte ich jetzt gesagt. Weil also das ist nicht das Gleiche, aber ich glaube, das bedingt sich.
Ja, also gut, sie ist elastisch und ich finde sie jetzt auch nicht kratzig oder so.
Ja.
Aber schon wollig. So. Also, aber finde ich ja gut. Wollte ich ja auch so.
Ja,
bin echt. Eigentlich ganz froh, dass ich kein Merino nehmen musste. Ich hatte ja zwischendurch schon Sorge, weil so Decay-Wollen, die es in vielen Farben gibt, sind halt oft Merino.
Ja.
Und bin, also insofern bin ich noch sehr zufrieden. Ich habe auch schon mal Probe gehäkelt, so ein paar Stäbchen hin und her. Das wirkte auch ganz gut.
Ich finde es so witzig, dass du so hooked, im wahrsten Sinne des Wortes hooked bist.
Ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
So, und jetzt erzähle ich noch kurz, dass ich auch noch ein paar Masken genäht habe, aber Punkt, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so richtig viel Muße und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die Nähmaschine halt, dass die Nähmaschine halt drinnen steht.
Ja, verstehe ich.
Und so mega ultra befreit. Es ist irgendwie ganz nett, so Potato Chippy,
ja,
so Masken zu nähen.
Hast du aber den
nee, auch noch nicht. Ich habe erstmal nur
nochmal nach Gummi gucken. Ne?
Nochmal, ja, das stimmt. Nochmal 6 oder 8 oder so, ich glaube 8. Nochmal so nach dem nach diesem einfachen Muster, von dem ich beim letzten Mal erzählt hatte, genäht. Und auch da haben sich jetzt Leute drüber gefreut und auch die sind ja sinnvoll und so. Aber so richtig. Und
die hast du auch alle schon wie sagt man?
Nee, 2 nicht. Das war aber ganz gut, weil ich meine auch verloren habe. War gut, dass hier noch eine lag.
Okay.
Ich hoffe, sie liegt im Büro, aber wissen tue ich es nicht.
Hm.
Ja.
Ja. Also, was übrigens lustig ist, ich nehme an, du hast sie alle mit gleich langen Gummis genäht.
Mhm. Also, ich habe mich bemüht, ne?
Ja, ja.
Gleich lang abgemessen, ja.
Ja. Und bei mir sind die Gummis ja ein bisschen zu lang. Ich habe mir da jetzt so kleine Mini- sag mal, Sicherheitsnadeln reingemacht und habe die einfach so etwas verkürzt.
Ja.
Oh, und beim Sven sind sie halt viel zu kurz.
Oh nein.
Die ziehen ihm voll die Ohren nach vorne. Ja, aber das, mir ist das bis jetzt nicht aufgefallen. Und dann hat er irgendwie gesagt, weiß ich nicht, da waren wir irgendwie einkaufen, dann hat er irgendwas gesagt, was darauf schließen ließ. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich musste so lachen, weil er so Segelohren hatte. Wirklich so nach vorne ziehen. Und gesagt, ja, die Gummis sind zu kurz. Und er hat gesagt, so, ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das muss so.
Oh Gott.
Naja. Also ich werde da vielleicht noch mal ein Stück reinnähen in die Gummis. Aber grundsätzlich trägt er die sehr konsequent und auch sehr gerne.
Habt ihr mal getauscht? Also vielleicht sind sie wirklich einfach nicht gleich lang?
Nee, haben wir noch nicht. Aber in erster, also nur weil wir unterwegs waren und ich dran gedacht habe bis jetzt. Aber müssen wir mal machen. Ja, aber vielleicht hat er auch einfach seine Ohren weiter hinten als ich.
Also dafür ist das bestimmt mit den Bändern auch viel sinnvoller. Dafür muss man die halt knoten. So, und
ja,
das
ja.
finde ich, glaube ich, einfach für mich selber so nervig, dass ich das für eine halbe Stunde Supermarkt dann doch irgendwie... Ich hätte Sorge, dass ich es deswegen nicht mache und sie dann nicht anziehe. Und das ist auf jeden Fall eine doofe Idee.
Ja,
und deswegen habe ich für mich welche mit Gummis haben wollen und habe jetzt auch erstmal für alle anderen welche genäht. Aber vielleicht, wenn nochmal ein Regentag
ja.
kommt oder so.
Ja, das Gute ist ja, Ohren kann man ja umklappen. Also... Im Sinne von, selbst wenn Bänder dran wären, könnte man die so binden, dass sie hinter den Ohren liegen und nicht um den Kopf. Also so wie die Gummis jetzt, ne? Und dann kann man die halt trotzdem schnell an- und ausziehen,
ja.
indem man einfach das Ohr nach vorne klappt. Aber das
müsste also, man mal probieren.
Müsste man mal probieren, genau. Müsstest du mal probieren, weil ich nähe ja keine Masken. Ich habe noch keinen Nähtisch.
Whatever.
Ich bin ja wild entschlossen, mir zuzulegen, aber es ist nicht so einfach.
Ja, aber du hast
ja.
gebacken.
Oh ja, boah, ein bisschen im Backfieber gerade. Also es tut mir ja wirklich sehr leid, dass es diese Woche oder diese Folge nicht so faserlastig ist wie sonst immer, aber dafür ist es sehr mehllastig, das kann ich schon mal sagen. Angefangen habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt mit den Brötchen?
Da bin ich mir nicht sicher. Also mir hast du das schon mehrfach erzählt, aber
ja,
ob auch im Wollkanal, weiß ich gerade nicht.
Letztes Mal schon Brötchen erzählt habe. Also ich habe, habe ich erzählt, aus dem Backkalender von Lutz Geißler, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast, habe ich Baguettebrötchen. Ja, die Baguettebrötchen gebacken. Zweimal. Mhm. Beim ersten Mal sind die auch ganz okay geworden. Und beim zweiten Mal wollte ich eigentlich wieder auf meine Backerfahrung hören und mich nicht so sklavisch ans Rezept halten wie beim ersten Mal und habe das aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht und die sind beim zweiten Mal tatsächlich nicht so gut geworden wie beim ersten Mal, also essbar, ne? Mhm. Aber sie waren sehr dicht und gar nicht so schön fluffig und großporig und also ich werde die nochmal machen, aber erst wenn ich wieder an 550er Mehl komme, was ja gerade auch nicht so einfach ist.
Mhm.
Ja, und ja, das waren die Brötchen. Also die sind bei mir einfach auch nicht so richtig aufgegangen und so, aber die hatten immer Übergare und also, wenn ihr nicht wisst, was Übergare ist, also ich habe die zu lang gehen lassen, kann man sagen, ne? Und dann fallen die halt wieder ein und haben keinen Ofentrieb mehr, also gehen im Ofen nicht mehr auf und dann sind die irgendwie platt und ja, nicht luftig und locker, wie man die gerne hätte. Aber ich habe auch noch andere Sachen gebacken, unter anderem allererste Schwarzbrot. Und das war richtig geil. Das hatte zwar auch ein bisschen Übergare, aber da hat sich das überhaupt nicht auf das Brot ausgewirkt. Das Lustige ist, dass ich seit ich meine erste harte Backphase hatte, ich sage jetzt mal mit 16, immer mal ein Schwarzbrot backen wollte, weil ich Schwarzbrot total gerne esse. Und mir deswegen irgendwann zum Geburtstag so Blauglanzbackformen gewünscht habe, die meine Mutter mir auch damals geschenkt hat und mir dann auch sagte, die seien aber ganz schön teuer gewesen. Ja, so, muss ich rechnen, 15 Jahre später, nee, 25 Jahre später.
Geil.
15 wäre schön. Habe ich die dann mal eingeweiht. Also die sind ja schon wirklich viele Jahre mit mir durch die Welt gezogen und ich habe sie noch nie benutzt. Unter anderem deswegen, weil man sie einbrennen muss.
Mhm.
Das ist eine Geschichte für sich. Ich erzähle mal eben das Schwarzbrot zu Ende. Das Schwarzbrot ist ganz hervorragend geworden. Es ist, hat einen sehr hohen Schrotanteil, den man vorher mit kochendem Wasser ansetzt, damit sich das schon mal vollsaugen kann, damit es dann im Teig nicht so viel Flüssigkeit, also nicht so viel Feuchtigkeit aus dem Teig rausnimmt. Und das speichert halt so Roggenschrot auch sehr gut. Das heißt, das Brot bleibt ziemlich lange feucht und frisch. Und das wird 3 bis 3,5 Stunden gebacken. Das führt zu einer entsprechenden Kruste. Die aber auch sehr geil und sehr lange dann eben so knusprig bleibt. Also man braucht kräftige Zähne, vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch in Roggenschrot wälzt, so als Deko eigentlich, ne? Aber also mit den nicht gut sitzenden Dritten ist das wahrscheinlich nichts, aber wir fanden das auf jeden Fall mega lecker und es hat richtig lang gehalten. Also im Sinne von, es war lange frisch, aber wir haben es ziemlich schnell gegessen, weil es so lecker war. Das mache ich auf jeden Fall nochmal.
Darf ich da mal kurz einhaken? Ich hatte ja natürlich auch, also ich habe ja auch viel gebacken und ich hatte eine mega krasse Backerkenntnis.
Ja.
Schrot.
Möchtest du einen ganzen Satz formulieren oder war es das schon?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich beim Bäcker Brote kaufe, wo Schrot drin ist, sind die mir ganz oft zu trocken. Ja. Und deswegen habe ich das immer so unter Bäh, Öko, Blödsinn, braucht kein Mensch abgestempelt.
Ja.
Also, und jetzt habe ich irgendwie, ich muss auch vorher schon mal Schrotbrote gebacken haben, aber das ist dann jetzt irgendwie ein paar Jahre her wahrscheinlich. Ich habe jetzt neulich zwei Brote mit einem relativ hohen Schrotanteil gebacken. Das eine mit einem Brühstück und das andere mit einem Kochstück. Also einmal quasi mit kochendem Wasser übergossen und dann lange stehen lassen und das andere Mal sogar gekocht und dann lange stehen lassen. Und die sind beide total geil saftig geworden.
Ja.
Was machen die denn?
Wahrscheinlich auch.
Also ich kaufe ja auch bei guten Bäckern teilweise zumindest.
Weiß ich nicht, was die machen.
Das fand
vielleicht
ich
viel Hefe rein oder so.
Also das fand ich sehr irritierend, dass ich irgendwie Schrotbrote in den letzten Jahren, vielleicht habe ich auch einfach immer ins Klo gegriffen oder ich, keine Ahnung, zufällig immer bei den guten Bäckern keine Schrotbrote gekauft. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja. Aber ja, Schrot.
Ja, ich bin auch Fan von Schrot. Vor allen Dingen von Roggenschrot. Ja.
So, sorry, ich wollte dein Schwarzbrot auch gar nicht unterbrechen.
Nee, kein Problem. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Das Rezept auch von Herrn Geiser natürlich. Verlinke ich euch natürlich. Und dann mache ich noch kurz die Sache rund mit den Blauglanz-Backformen. Da habe ich nämlich auch noch einen schönen Fail zu erzählen. Also falls sich jetzt jemand Blauglanz, das ist auch ein ganz einfaches Wort, Blauglanz-Backformen bestellen möchte. Die sind super toll, relativ schwer, meistens mit Deckel und man muss sie eben einbrennen. Und das muss man, damit sie quasi eine natürliche Antihaftbeschichtung haben. Mhm. Das heißt, die kriegen so eine Fettpatina. Was man dabei beachten muss, ist, dass man dafür ein Fett benutzt, das einen sehr hohen Rauchpunkt hat.
Ja.
Und Rapsöl hat das nicht, das kann ich schon mal sagen. Das weiß ich jetzt leider. Das Blöde ist, wenn man das einmal mit einem zu niedrigen, also mit einem Öl mit einem zu niedrigen Rauchpunkt gemacht hat, verharzt die ganze Scheiße und dann muss man das erstmal wieder da runterschrubben.
Ach Gott.
Also tut euch einen Gefallen, kauft euch was wirklich einen hohen Rauchpunkt hat, Kokosfett oder ich glaube Erdnussöl kann man auch stark erhitzen. Mhm. Also irgendwas, was locker 200 Grad aushält, weil das ist die Temperatur, bei der man das einbrennt. Und das Ärgerlichste ist, beim ersten Mal einbrennen habe ich das auch mit, ich glaube, mit Biskin gemacht. Das ist ziemlich gut geworden. Die sahen eigentlich total gut aus. Und habe ich gedacht, ach, ich mache es zur Sicherheit nochmal. Und dann lächelte mich das Rapsöl an.
Oh nein.
And then everything went down. Also wirklich mega ärgerlich. Sie sehen jetzt aus, als hätte ich sie schon seit 16 in Gebrauch. Was ganz schick ist, aber irgendwie ein bisschen schade, weil vorher waren sie wirklich einfach dann, wie man sich das vorstellt, blau glänzend. Ne?
Ja.
Und an die Haftbeschicht. Also ja, macht keinen Quatsch mit euren Blauglanzbackformen. Ansonsten kann ich die sehr empfehlen. Das Brot ist wirklich dann auch einfach rausgefallen.
Kannst du mal kurz sagen, wie geht das denn so grundsätzlich? Also du fettest die ein und stellst sie einfach in den Ofen?
Ja. Achso, das mit dem Einbrennen, meinst du? Oder das Brotbacken drin?
Nee, das
ja, man fettet die ein und dann stellt man sie falsch rum, also mit der Öffnung nach unten in den Ofen und macht noch ein Blech drunter, damit überschüssiges Fett ablaufen kann, für eine halbe Stunde bei 200 Grad. Und das qualmt wie die wilde Sau. Und wenn ihr in der Nähe einen Rauchmelder habt, dann macht lieber das Fenster auf, wenn ihr den Backofen aufmacht.
Ja.
und es steht auch super lange, aber dann ist halt gut, dann sind die halt sowohl gegen Rost geschützt als auch antihaft beschichtet. Und danach, ach so, das Beste habe ich nicht gesagt, man muss sie danach halt nicht spülen. Sie werden danach einfach nach dem Backen einfach kurz ausgewischt mit einem Küchentuch, also mit so einem Küchenpapiertuch oder so, eingefettet und wieder in den Schrank gestellt. Mhm. Also eingefettet auch nur, damit sie nicht rosten, ne?
Wie bei einer gusseisernen Pfanne quasi.
Genau, ja, das ist ja Gusseisen im weitesten Sinne. Nur halt nicht Gusseisen, sondern eben Blauglanz. Aber vom Prinzip her genau das Gleiche.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, ich habe auch, ich habe auch echt viel gebacken, außer jetzt das vergangene Wochenende. Da war neben der Wollfarbe kein Platz mehr für irgendwas in der Küche. Ich habe verschiedene Brote gebacken und zwar habe ich, ich muss die nicht alle aufzählen. Wie gesagt, auch zwei mit Schrot, die sehr geil waren. Und dann habe ich ein Brot nochmal gebacken, was ich seit Ewigkeit nicht gebacken hatte, aus dem Brotbackbuch Nummer 1. Ich backe fast alles aus den Brotbackbüchern von Herrn Geißler.
Ja.
Genau, und da gibt es in dem allerersten gibt es relativ am Anfang ein Körnerbrot mit so ganz vielen Saaten, also irgendwie Leinsamen, Haferflocken, Kürbiskern und Sonnenblumenkern. Und das ist aber ein Hefebrot oder ist zumindest relativ viel Hefe drin.
Ja.
Und ich war irgendwie total genervt davon, wie das mit der Formgebung geklappt hat. Das ist ja eh nicht so meine Stärke und irgendwie fand ich das alles ganz fürchterlich. Und ich fand es dann auch optisch ziemlich fürchterlich. Geschmacklich war es aber unfassbar gut. Und super saftig und so. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach quasi das gleiche Prinzip mal mit einem Weizensauerteig versuchen. Weil das ist schon, also so ein Körnerbrot, also ist schon auch ganz geil.
Mhm.
Ja, und dann habe ich aus dem Brotbackbuch Nummer 2, das backe ich inzwischen eigentlich dauernd, so ein Roggenkastenbrot. Ja, ein relativ Standard-Roggenbrot im Kasten gebacken. Das ist halt so schön, weil das macht so wenig Arbeit. Das kann man ganz gut nebenher machen. Auch mega gut.
Ich muss ja sagen, bis auf die Brötchen weiß ich gar nicht, aber ich hatte irgendwie das mit dem Brotbacken aufwendiger in Erinnerung. Ich weiß nicht genau, wieso. Also ich glaube, dass er macht ja relativ häufig so eine einstufige Führung von dem Sauerteig, also nur einmal füttern quasi und dann stehen lassen. Und ich glaube, wenn ich früher Brot gebacken habe, dann habe ich meistens sowas wie eine, weiß nicht, dreistufig oder so gemacht. Mhm. Und da muss man halt zwischendurch immer noch mal so viel, noch mal was füttern, noch mal Wasser drauf. Oder so. Also er hat so ein paar Rezepte, wo dann so zwei Stufen Sauerteig dabei sind oder so. Aber irgendwie, genau, und jetzt ist es irgendwie entspannter als früher.
Wobei ich auch, also ich habe am Osterwochenende zwei Brötchen gebacken, also zwei Sorten Brötchen gebacken.
Für zwei Brötchen der ganze Aufwand.
Und muss sagen, dass die einen wirklich auch signifikant weniger Aufwand waren als die anderen.
Also welche eine, waren das?
Das eine waren die Morgenbrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 1. Und die sind halt mit Hefe abends quasi alles anrühren, Kühlschrank fertig. Und am nächsten Morgen Brötchen machen, Ofen fertig.
Ja.
Und das ist schon einfach wirklich sehr wenig Aufwand. Und noch dazu lässt sich der Teig relativ gut handeln. Die sehen dann relativ rustikal aus, also zumindest wenn man das so gut hinkriegt wie ich.
Ja.
Vielleicht können die auch feiner aussehen, weiß ich nicht so genau. Die haben einen relativ hohen Anteil Hartweizengrieß. Ich finde die auch tatsächlich einfach sehr lecker. Und das andere waren reine Sauerteigbrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 4, glaube ich. Ja, muss eigentlich das Sauerteigbrotbuch. Und die waren doch erheblich aufwendiger. Also einfach mit irgendwie einem Sauerteig vorher und dann irgendwie mehrfach. Boah, werden die am Abend wieder gefaltet? Ja, ich glaube, der wird noch gefaltet. Und dann habe ich abends schon aus einem deutlich für mich, also für meine Skills, zu flüssigen Teig dann diese Brötchen gemacht. Und am nächsten Morgen mussten die dann halt noch gewendet werden und so. Ich weiß auch nicht, ich habe da auf jeden Fall ein Vielfaches an Energie reingesteckt. Und so habe ich das bei Broten auch. Es gibt halt so Brote, die total wenig Aufwand sind, weil sie halt schon darauf ausgelegt sind, wenig Arbeit zu machen. Und ich habe aber auch immer wieder Rezepte dabei, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Mal irgendwas nochmal tun muss, bevor sie dann in den Ofen können.
Ja, genau. Das ist also vor allem so Falten und Füttern.
Ja.
Sind ja nochmal so, ja. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Achso, ich bin ja wild entschlossen, demnächst mal Seelen zu backen,
ja,
weil ich die so gerne esse. Aber ich weiß noch nicht so genau. Also, das scheint nicht so einfach zu sein, aber ich mag ja die Herausforderung.
Mhm.
Aber ich glaube, auch dafür fehlt mir erstmal Mehl.
Ich glaube, der Trick ist das richtige Mehl und nasse Hände. Ich habe auch noch nie gemacht, aber das ist das, was ich schon gelernt habe.
Ich finde ja das schön, also an Seelen ist ja schön, dass die ja immer ziemlich zerrupft aussehen. Also ich habe noch nie eine ordentliche Seele gesehen.
Mhm.
Oh, schöner Satz, den merke ich mir. Auch nicht als Brot.
Mhm.
Und deswegen habe ich dann also nicht so viel Angst, dass die dann hinterher scheiße aussehen. Hauptsache, sie schmecken gut. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder an das richtige Mehl kommen. Das ist ja gerade Es kommt ja als Herausforderung noch hinzu. Bei mir ist ja gerade eher so, dass ich gucke, was ich noch habe und danach die Rezepte aussuche, ja, und nicht umgekehrt.
Definitiv.
Ja. Ja, ich habe noch zwei Sachen gebacken. Das eine würde ich, nee, also beides finde ich erwähnenswert, aber das eine war sehr lustig, weil ich habe den Pizzateig, mein Freund liebt Pizza, ist aber seit Anfang des Jahres vegan. Und wer schon mal eine vegane Pizza bestellt hat, weiß, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ach Gott, das war auch noch ein bisschen lustig, es war keine Absicht. Aber das ist, also, das steht und fällt halt mit dem veganen Käse, den man da drauf macht, würde ich sagen, wenn man in welchen drauf macht. Und deswegen wollte ich ihm den Gefallen tun, dass wir mal eine Pizza, also dass ich meinen Pizzateig einen ordentlichen ansetze und wir dann mal eine vegane Pizza machen. Und wie soll ich sagen, wir haben 3 Tage in Folge Pizza gegessen. Das war also wirklich sehr lecker. Ich würde demnächst nochmal die anderen Pizzateige vom Lutz Geißler ausprobieren, aber der war schon mal gut. Das Gute daran ist, also es ist eine Riesenmenge, es ist völlig absurd für 2 Personen, weil man muss dann wirklich 3 Tage in Folge Pizza essen. Aber er hält sich halt 3 Tage. Also man kann sich halt überlegen, wann man Pizza essen möchte. Also wir nicht, weil es so viel war, aber wenn man
Im Zweifel ist, wahrscheinlich sogar länger, oder?
Also ja, wahrscheinlich schon, aber der Teig soll bei 4 Grad in den Kühlschrank.
Ja.
Wie soll ich sagen?
Die Geschichte.
Mein Kühlschrank hat offensichtlich keine 4 Grad. Ist mir aber erst aufgefallen, als ich am nächsten Tag den Kühlschrank aufgemacht habe und mir der Teig entgegenkam.
Ja.
Also der hat sich einfach aus seinem Zuhause relativ schnell befreit und ist oben drüber gelaufen. Vielleicht packe ich euch ein Foto in die Shownotes, weil es auch wirklich sehr lustig war. Ich musste ein bisschen lachen. Es passiert ja auch nichts Schlimmes. Der trocknet dann halt ein bisschen aus, aber den kann man wieder zusammenkneten und dann ist alles gut. Aber ich habe die auf dem Pizzastein gebacken, die Pizza, und die war wirklich lecker.
Mhm.
Also auch in vegan und mit veganem Pizzakäse.
Ah, genau, das war meine Frage. Ihr habt veganen Käse gekauft quasi?
Ja, wir haben veganen Käse gekauft. Das war der erste geriebene, den wir ausprobiert haben. Und der war, also wenn man ihn unter die Zutaten macht, war der ganz okay. Und man darf nicht zu viel nehmen.
Okay.
Weil die werden halt relativ, ja, wie soll ich sagen, die sind so ein bisschen, naja, ein bisschen schmierig. Also, das ist schwer zu erklären.
Mhm.
Also sie schmecken sehr käsig, oder dieser jetzt schmeckte sehr käsig, muss ich sagen, und auch wirklich gut, aber zu viel davon, dann wird es einfach irgendwie schwierig.
Mhm.
Also schwer zu erklären. Ja, das machen wir aber auf jeden Fall nochmal. Also es war gut genug. Und dann habe ich noch ein Brot gebacken und das war, glaube ich, bis jetzt der Favorit. Und das war auch wieder, da habe ich einfach mal wieder auf mich gehört und auf das, was ich übers Backen weiß, gehört. Und habe mich nicht an die Anleitung gehalten, sondern das so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe. Und das war das Dinkelbrot mit Haferkochstück. Ja, du hast ja gerade schon erklärt, was ein Kochstück ist.
Ja.
Und in diesem Brot wird halt, also normalerweise würde man bei einem Dinkelbrot ein Mehlkochstück machen. Also da wird ein gewisser Anteil des Dinkels eben mit Wasser aufgekocht und dann quellen und auskühlen gelassen, damit das ein bisschen Feuchtigkeit speichert. In diesem Fall wird das halt mit Haferflocken gemacht. Und ich hab den Text dazu nicht gelesen, sondern nur das Rezept. Und im Text steht, dass man, wenn man einen triebstarken Sauerteig hat, dass man dann keine Hefe benutzen muss. Das habe ich aber nicht gelesen und habe deswegen einfach auch noch Hefe zum Sauerteig dazu gemacht. Und wie soll ich sagen, das Ding ist auf dem Pizzastein auf jeden Fall aufgegangen wie Schmidts Katze.
Ja, ja.
Schöne, runde Dinkelkugel. Also sieht eigentlich eher aus wie ein Weißbrot und schmeckt auch ähnlich. Super schöne, rösche Kruste. Schön luftig. Also so, was man so in Olivenöl mit ein bisschen Salz dippen möchte, haben wir dann auch gemacht. Ja, davon haben wir gestern Abend die erste Hälfte gegessen und ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen da, aber nicht mehr viel. Das war ein relativ großes Brot, muss man sagen.
Ja,
nee, kann ich empfehlen. Das war sehr, sehr lecker auch, ja. Würde ich auch nochmal machen. Aber auch hier mangelt es gerade an Mehl.
Ja.
Ja. Ja.
Gut.
Kleine Backfolge heute.
Naja.
Wenn ihr übrigens Fragen habt, ne, fragt nicht uns. Nee, Quatsch. Ihr fragt uns ruhig. Also, wenn wir irgendwie hier mit komischen Fachbegriffen um uns werfen und ihr euch totlangweilt, dann sagt einfach Bescheid.
Ja, genau.
Ja. Dann sind wir mit dem Backen auch durch, oder?
Glaub schon. Ich habe noch ein bisschen Kulinarisches, aber erst im nächsten Segment.
Oh, ich auch. Dann lass uns doch direkt zum nächsten Segment gehen, zum guten Zeug.
Das lass uns tun.
Okay.
Ich habe neulich, das habe ich vor 100 Jahren bestimmt schon mal gemacht, selber Hummus gemacht. Aber auf jeden Fall hatte ich das jetzt so lange nicht gemacht, dass ich nicht mehr wusste, wie es geht. Und war dann neulich hier in einem türkischen Supermarkt und habe Kichererbsen gekauft und Petersilie und Tahini oder Tahin oder Tahina. Es ist offensichtlich nicht so ganz eindeutig, wie das Zeug heißt.
Tahine gibt es auch noch.
Ah, schön. Jedenfalls Sesampaste habe ich gekauft. Und habe also erstmal Hummus gemacht und das war schon total geil. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass das gar nicht so viel Arbeit ist, wie man irgendwie denkt. Ja. Und es ist so lecker und das ist auch ja relativ gesund und also unter den veganen Aufstrichen und so auch durchaus eine der vertretbareren, was so Kalorien und so einen ganzen Kram angeht. Mhm. Genau, also Tipp Nummer eins, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich hatte dann dieses Glas Sesampaste hier im Kühlschrank stehen. Und habe das Gefühl seitdem einfach an alles dran gemacht und festgestellt, es wird alles nur besser.
Das stimmt. Du machst es auf Bowls, oder? Gib's zu.
Auch, aber auch so auf Salat. Und zwar, ich habe es erst ins Dressing getan, aber das finde ich gar nicht mal so gut.
Ja.
Ich finde es besser, so über den Salat und darüber dann das Dressing.
Ah ja.
Was irgendwie dann klebt, dann klebt es mehr an den Zutaten und das ist wirklich geil. Und das ist halt, das ist tatsächlich relativ, also ich meine, das ist schon sehr fettig, das Zeug. Aber ich mache dann auf so einen Teller Salat irgendwie 10 Gramm oder so, also einen relativ vollen Teelöffel. Und das reicht halt auch. Also ich mache das so,
ich sprenkel das
auch so dünn drüber und es ist einfach der Hammer.
Und das ist die, das ist auch sowas, wovon man nicht zu viel nehmen darf, weil es dann schmierig wird.
Ja, das finde ich nicht so schlimm,
aber, okay.
Aber es reicht halt auch wenig.
Ja, ja, genau. Das ist einfach sehr... Geschmacks- und auch konsistenzintensiv.
Ja, genau. Und ich finde auch tatsächlich, also wenn man das mal relativ pur isst, das hat so ein bisschen was von dunkler Schokolade, was so diese Trockenheit angeht. Also man ist zwar total
genau,
fettig,
das meine ich.
Aber es hinterlässt so eine Trockenheit, wie so ein sehr trockener Rotwein oder eine sehr hochprozentige Schokolade. Und
ja,
das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Achso, und?
Ah, ja.
Also mein absoluter Favorite. Also jetzt wird es ein bisschen... Also, was ich sehr gerne esse, ist Brot mit Erdnussbutter und darauf Nutella.
Ja.
Und
ich hab mir sowas schon gedacht.
Tahini und darauf Nutella ist auch ziemlich gut.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber wahrscheinlich muss man dazwischen noch eine kleine Schicht mehr Salz machen.
Möglich, das habe ich noch nicht probiert. Und Nutella ist irgendein Schokoaufstrich eurer Wahl natürlich. Also,
natürlich.
In meinem Fall im Moment. Ein sehr Nutella-ähnlicher Bio-Aufstrich, über dessen Existenz ich mich gerade jeden Tag freue.
Ah ja, den kannst du mir bei Gelegenheit mal erzählen.
Das ist der, den wir im Büro immer zum Frühstück haben.
Ach, boah, ja, der ist so arschteuer.
Ja, aber ich esse davon so wenig, dass ich, also sorry, das ist echt. Also,
ja, ich esse davon auch wenig, aber der Mann ist das Leben mit dem großen Löffel.
Ihr müsst zwei Klassen Nutella einführen.
Ja, aber ohne Scheiß.
Ja, falls das irgendwie interessiert. Ich weiß gerade nicht, wie der aus dem Kopf wieder heißt. Nocciolata oder?
Nocciolata.
In so einem achteckigen Glas. Und den gibt es in sehr großen Halbliter-Gläsern, aber den gibt es auch in kleinen Gläsern. Also ich dosiere mir den relativ. Also so einfach, weil ich da sowieso nicht so viel von essen kann. Und dann.
Ja, wenn man schon Tahini drunter schmiert, dann braucht man obendrauf ja nicht mehr so viel Nutella.
Ja, und auch sonst vielleicht nicht.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Kombination. Bei mir ist ja immer so, ich kaufe mir immer einmal so ein Glas, weil ich das für irgendein Rezept brauche und dann steht das, weiß nicht, 4 Jahre in meinem Kühlschrank und irgendwann kippt es um. Aber es dauert sehr lange, bis
ich wollte sagen, das ist wirklich sehr lange haltbar. Und ich hatte auch eigentlich damit gerechnet, dass genau das passiert. Und jetzt ist dieses Glas schon leer und ich muss die Tage mal neues kaufen.
Ja, ja, das kostet ja auch nicht viel. Ne?
Türkische Supermärkte kann ich übrigens nur empfehlen. Zumindest die ich hier so fußläufig habe, sind alle... Also zum einen haben die größtenteils noch Mehl.
Und Hefe.
Und Hefe. Und Klopapier. Und die Menschen, sowohl die Angestellten sind total nett, als auch die Leute, die da einkaufen, sind irgendwie viel entspannter. Und es ist alles sehr viel weniger gestresst. Und Leute halten auch sinnvoll Abstand, wie in allen anderen Läden und so. Ja. Also ich versuche gerade möglichst viel da einzukaufen, weil ich das echt, finde das auch irgendwie
ich
ganz gut.
Ich mag das auch.
Und so kleine lokale Läden.
Ja. Ich habe vor der Tür direkt eine große Supermarktkette und direkt daneben einen kleinen türkischen Gemüsehändler und ich weiß auch, wo ich einkaufen gehe.
Ja,
also schon aus Unterstützungsgründen.
Auch, man kriegt da halt nicht alles, aber das, was ich da kriege, kaufe ich halt da, ja.
Ja.
Und dadurch muss ich nur noch so alle 2 Wochen in so einen Rewe oder sowas.
Ja, genau. Da bekomme ich auf jeden Fall eine ganze Latte an Gewürzen, die ich zum Beispiel im Rewe nicht bekomme.
Boah, und übrigens in sinnvollen Mengen.
Ja, das auch.
Wo wir gerade schon mal dabei sind, ja.
Wenn ja.
Ich weiß nicht, es passiert mir trotzdem immer noch, dass ich manchmal in so einem normalen Supermarkt für irgendwie, weiß ich nicht, 20 Gramm Gewürze 3 € ausgeben muss. Und dann stehe ich wieder im türkischen Supermarkt und denke mir, das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Ja.
Was es übrigens auch da gibt, ist Lavendelblüten.
Ja.
Im Glas.
Ja.
Dann kann man sich das abends schön in sein Teechen tun und dann kann man hervorragend schlafen.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder wahlweise in ein Antimottensäckchen.
Ja. Du hast auch noch was Kulinarisches, oder?
Oh ja, genau. Und ich bin schon wieder bei Twitter über ein gutes Rezept gestolpert. Ich weiß nicht, wieso mir das immer passiert, weil eigentlich, also keine Ahnung, Twitter ist jetzt nicht der Ort, wo ich nach Rezepten suche.
Ich aber weiß nicht, ob ich jemals schon mal ein gutes Rezept auf Twitter gefunden habe. Aber ich
also das ist jetzt schon mein zweites.
Ja.
Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nicht gesucht. Das war in meiner Timeline. Also keine Ahnung.
Du folgst einfach den richtigen Leuten.
Vielleicht. Oder die Leute, denen ich folge, folgen den richtigen Leuten oder so. So ja, funktioniert ja dieses Twitter ja, glaube ich. Und zwar ein Datteldip. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon, weil ich glaube, das ist so ein Thermomix-Rezept. Und sowas spricht sich ja häufig sehr schnell rum. Aber geht auch ohne Thermomix. Und besteht im Wesentlichen aus Frischkäse, Datteln, Frühlingszwiebeln und Knoblauch. Aber wie gesagt, da mein Freund ja seit Anfang des Jahres vegan ist, habe ich das einfach mal veganisiert. Und habe dafür den Aufstrich von Oatly genommen. Das ist so ein Frischkäse-Verschnitt tatsächlich, gemacht aus Hafer, wie alles, fast alles bei Oatly. Nee, alles bei Oatly macht Sinn, ne? Vom Namen.
Vom Namen her.
Vom Namen her. Und dann kommen halt so klein gehackte Datteln rein und ein bisschen Frühlingszwiebelringe dünn geschnitten und ein bisschen gehackter Knoblauch und Salz. Und es ist das Glück. Und er war total skeptisch und hat gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass es schmeckt und hat es dann gestern Abend auf dem frischen Brot inhaliert quasi.
Ja, also Knoblauch und Datteln, lecker. Aber andererseits, ja. Ich bin ja oft Fan von herzhaft und süß, also insofern werde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade dir das sehr, sehr gut schmeckt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Ist wirklich lecker. Ich packe euch das Rezept auch mit in die Shownotes.
Ich habe auch, bis auf Frischkäse, habe ich das alles da. Also insofern gibt es vielleicht die Tage mal ein Paket Frischkäse. Oder Oatly, wenn es mir über den Weg läuft.
Oder Oatly. Gibt's beim Rewe.
Alles klar. So, ich habe noch einen, und zwar Tulpen.
Endlich wieder Tulpen.
Ja, jetzt schon seit ein paar Wochen oder so, aber ich bin jetzt seit 5 Wochen zu Hause und habe immer dafür gesorgt, dass irgendwie ein paar Tulpen hier rumstehen. Normalerweise so vom Supermarkt oder so, wo ich halt eh war. Also ich bin nicht extra irgendwo hingegangen. Aber wenn ich irgendwie zum Beispiel am Markt vorbeigekommen bin und es da gerade nicht total überfüllt war, dann auch schon mal da vom Markt stand. Und das alleine ist schon so mega gut, weil mir tun ja Farben so gut. Und so frische Blumen sind echt nochmal was anderes. Und dann hatte ich letzte Woche auch noch die Gelegenheit, dass ich an so einem Tulpenfeld vorbeigekommen bin, wo die quasi vom Feld runter verkaufen. Also die haben so einen Stand da und sind da immer mit so 3-4 Leuten eine Person am Stand und die anderen sind so auf dem Feld unterwegs und ernten quasi. Mhm. Das heißt also, die sind dann, weiß ich nicht, eine Stunde alt oder so, wenn die da verkaufen.
Ja, mega.
Und habe da 2 große Sträuße mitgenommen und habe da auch jetzt tatsächlich eine Woche dran Spaß gehabt und habe die dann auch zwischendurch immer wieder aussortiert und nochmal kürzer geschnitten und so. Und dadurch haben die jetzt echt lange gehalten und es ist so gut.
Das ist ja das Geile an Tulpen, dass die einfach weiter wachsen in der Vase und man die einfach unten immer wieder abschneiden kann.
Ja, also irgendwann verblühen sie ja trotzdem. Aber
ja, klar, ja.
Genau, aber selbst so diese Supermarkt-Tulpen, die natürlich irgendwie nicht so richtig doll sind im Vergleich, aber selbst die fand ich jetzt immer, ich habe immer an meinem Homeoffice-Tisch hier, ich habe so einen Campingtisch hier stehen, weil ich eigentlich keinen Schreibtisch besitze und habe da neben dem Laptop immer einen Strauß Tulpen stehen gehabt und das war eine sehr gute Maßnahme.
Ja, ich warte auf meine nächste Blumenlieferung, aber ich schleiche auch immer schon um die Tulpen rum. Vielleicht kaufe ich mir einfach 2.
Mach das.
Also, ne?
Ja, ja.
Einen großen und einen für den Schreibtisch. Ja, Tulpen.
Ja.
Dann habe ich auch noch einen.
Habe ich mir gedacht. Ich dachte, dann schließen wir mit was Wolligem.
Ja, vielleicht. Das werden wir sehen. Ich bin jetzt wieder im Zuge des Einräumens meines Wollzimmers. Oh, das war ein sehr ganz schön viel Genitiv. Über die Mottenwolle gestolpert, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Also die du mir mal angeekelt vor die Tür gestellt hast quasi.
Vorhin.
Und habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt, was ich denn damit machen könnte und bin dabei rausgekommen, dass das bestimmt verwebt total gut aussieht. Und dann ist mir eingefallen, dass ja, also wenn nicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um weben zu lernen, wann dann?
Ja.
Und dass ich tatsächlich kann man beim
Wollschaf
sich auch Webrahmen ausleihen.
Ja.
Und das werde ich jetzt tun.
Ah, genau. Sehr schön.
Und damit ich das nicht tue und wenn er dann da ist, da stehe wie der Ochs vom Berg,
ja,
habe ich mir gedacht, fragst du doch mal die Wolltante deines Vertrauens, nicht dich, sondern die andere Wolltante meines Vertrauens, nämlich die Shanti.
Okay.
Die hat bestimmt auch was mit Weben und du hattest das ja auch schon erwähnt.
Hat sie.
Und die hat nicht nur was mit Weben, sondern die hat eine ganz wunderbare Reihe für Anfänger, Teil 1 bis 8, glaube ich, wo wirklich von, wie man Garnlänge berechnet, über wie so ein Webrahmen aufgebaut ist, über Kette scheren, über Weben, über alles mögliche, abketten, nee, wie sagt man ab, wie heißt das denn beim Weben? Versäubern heißt das auch nicht, ne? Keine Ahnung. Also, ihr wisst, was ich meine. Am Schluss zumachen quasi.
Abketten würde ja sogar eigentlich mehr Sinn machen als beim Stricken, ehrlich gesagt.
Das stimmt, aber ja. Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die Videoserie gebinged. Und,
ja, sehr gut.
Ja, das war ziemlich cool. Und jetzt muss ich mich nur entscheiden, ob ich mir einen 60er oder einen 80er Webrahmen irgendwie geliehen bestelle. Ist alles nur eine Platzfrage, wenn, aber du hast ja schon gesagt, kann man Falten an die Wand hängen, alles?
Ja, wenn man einen zum Falten nimmt, kann man den falten, ja.
Das klingt ziemlich logisch, ja.
Ich finde ja ich habe ja einen 80er und ich finde das schon geil. Also, weil man kriegt halt, also den blauen Schal, den ich habe aus Wollmeise Lace zum Beispiel, der hat gute 60.
Ja.
Und man kriegt halt, also man kriegt so nominell 80 da drauf, aber so richtig halt irgendwie auch nicht. Und ich bin schon ganz zufrieden so. Also ich bin froh, dass ich keinen schmaleren genommen habe.
Ja. Ja, nee, ich tendiere auch mehr
zu. Im Zweifel kann man den halt an die Wand hängen hinter einer Tür oder so. Also.
Ja. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, ob wenn man den bestellt, ob man dann quasi alles an Zubehör auch direkt dazu bekommt. Also hier so ein, wie heißt der, Scherpinökel?
Ich würde davon ausgehen, weil zumindest bei meinem Ashford-Rahmen war sowas einfach dabei.
Okay.
Und ich, also bei dem, wenn du auf der Kaufseite bist vom Wollschaf, von dem Webrahmen, steht ja auch, was da an Zubehör dabei ist. Und ich würde davon ausgehen, dass du genau das auch bekommst.
Ja.
Weil die ja normalerweise
wahrscheinlich noch so ein
verschicken die ja neuen Kram. Also zumindest war es bei meiner Kadiermaschine so.
Ich musste mir wahrscheinlich einen Gatterkamm noch dazu bestellen, einen etwas breiteren, also einen etwas gröberen, wie sagt man da?
Und mehr als ein Schiffchen haben will man auch. Also
ja, und mehr
selbst wenn man am Anfang keinen Shuttle hat. Was ist denn das deutsche Wort für Shuttle?
Schiffchen.
Ach so, nee, ich meine, aber es gibt doch...
Die mit der Spule, meinst du?
Ja.
Die essen trotzdem Schiffchen. Ich glaube, das wird im Deutschen nicht unterschieden. Also zumindest hat die Shanti zu beiden Schiffchen gesagt.
Okay, also was ich sagen wollte ist...
Das eine ist ein Schiffchen und das andere hat noch einen extra Namen.
Ja, ich habe auch das Gefühl.
Aber nicht das mit der Spule, sondern das andere hat noch einen extra Namen.
Herzlich willkommen beim Wolkermann, dem Experten-Podcast im stillen Kämmerchen.
Herzlich willkommen
bei zwei bei ohne Ahnung.
Noobs. Ja. Die Wollnoobs, unser neuer Podcast. Ja, Trauma.
Oh, schön.
Die Dinger auf jeden Fall, die man da so durchsteckt.
Genau, also die mit der Spule, die sind tatsächlich so teuer, dass ich bis heute keins habe. Auch wenn das wahrscheinlich eigentlich Quatsch ist. Aber ich bin immer wieder sehr froh, dass ich mehrere von denen ohne Spule habe. Ja. Einfach für, wenn man mit mehreren Farben weben will.
Ja, also sie sagt übrigens in dem Video auch, und ich habe ja tatsächlich keine Ahnung, ich habe nur das Video geguckt, da sagt sie, dass die mit der Spule eigentlich für einen Webstuhl sind.
Ja, das ist mir ja egal.
Also
ja, stimmt, glaube ich, aber
dass das in der Anwendung auch eine Begründung findet, was sie da gesagt hat. Also, dass es aus irgendeinem Grund damit besser geht oder so.
Naja, also ich glaube halt, je breiter das Webstück, desto eher willst du sowas haben, weil das kannst du halt durchschießen. Also, das wirfst du ja quasi durch.
Ja.
Genau, und das geht halt.
Das andere kann man nicht werfen.
Das andere kann man halt nicht, ja genau, weil das hat halt die Wolle außen.
Ja.
Und dann bremst das quasi. So, und das musst du tatsächlich schieben. Und je breiter dein Webstück, desto nerviger ist das. Und auf dem 80er Webrahmen habe ich das Gefühl, würde sich das mit dem Werfen schon grundsätzlich lohnen.
Ja, das stimmt schon.
So.
Ja, ist lustig, weil meine Mutter hatte früher so Schiffchen an der Wand hängen als Deko. Mhm. Aber die gibt es natürlich nicht mehr.
Naja.
Naja. Ja, und das werde ich jetzt mal angehen, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt, wann dann?
Ach, schön. Dann komme ich bestimmt auch mal wieder dazu. Meistens ist das ja so, wenn man so angefixt wird aus der näheren Umgebung. Sehr schön.
Ja. Ich werde berichten. Es kann auch sein, dass ich es fluchend in die Ecke schmeiße.
Ja, das kann sein.
Du hältst das nicht für wahrscheinlich. Das beruhigt mich ein bisschen.
So, ja, dann haben wir jetzt
dann
noch.
Dann sind wir durch für heute, ne?
Du hattest noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage, genau. Also speziell nach der Folge heute ist das ja auch wirklich eine berechtigte Frage, finde ich. Wir wollten mal fragen, wie wichtig sind euch denn sowas wie Kapitelmarken oder Minutenangaben für die einzelnen, wie sagt man?
Segmente.
Also, dass ihr wisst, keine Ahnung, hier der ganze Backkram interessiert mich eh nicht. Ich würde gern zum nächsten Kapitel springen, weil wir können das machen, aber es ist halt ein bisschen, also es ist ein bisschen Arbeit, und wenn ihr das, wenn das für euch besser ist und euch das hilft, dann machen wir das total gerne. Aber wenn das eh keiner braucht,
also genau,
keiner braucht, dann sparen wir uns die Arbeit einfach, wenn ihr versteht, wie wir das meinen.
Und wenn ihr, wenn ihr Präferenzen habt, also die eine Variante wären Kapitelmarken, da habe ich mich tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt, das kann so schwer nicht sein, es gibt eine Menge Podcasts, die das machen, dann könnte quasi in eurem Podcatcher ihr einfach auf nächstes Kapitel klicken und so die, wie sagt man denn, Poor Man's Ausgabe davon, wäre quasi, dass wir euch zumindest in die Shownotes schreiben, welches Segment bei welcher Minute anfängt oder bei welcher Zeitmarke. Genau, wahrscheinlich tun die sich nicht so mega viel dann später in der Arbeit. Aber das eine wäre gerade einfacher zum Anfang als das andere. Machen würden wir beides, aber nur, wenn es auch irgendwer haben will, glaube ich. Das war so. Ja.
Ja, also sagt uns doch mal was dazu.
Und die Frieda hat voll schlau darauf hingewiesen, dass wir die Frage nicht in der Hausmeisterei stellen. Da wollte ich sie nämlich eigentlich hintun. In der Hoffnung, dass ihr euch jetzt, wo der Podcast fast zu Ende ist, gleich noch daran erinnert, dass ihr uns vielleicht antworten wollt auf diese Frage. Ich bin sehr gespannt.
Ja,
das fand das ziemlich schlau. Ich wünsche mir das von meinen Podcasts, die ich so höre, jetzt auch, dass die mir Interaktionsmöglichkeiten am Ende anbieten.
Genau, alles nochmal, was man in der Folge, so als Erinnerung, was man so angesprochen hat, wo man nochmal eine Frage hatte.
Ja, genau.
Also falls ihr für die Laura auch noch ein Häkeldeckenmuster habt.
Ja, oder eine Feinwaage.
Oder eine Feinwaage und irgendwas war noch, ich hab's vergessen, dann sag doch mal Bescheid.
Ja, alles klar.
Einen Tipp wolltest du noch für irgendwas haben.
Wie man solide färbt.
Wie man solide färbt, guck mal. Da haben wir doch alle Fragen des Podcasts nochmal eingesammelt.
Fantastisch.
Also.
Dann bleibt mir jetzt nur noch euch zu sagen, wo ihr uns so findet und wo ihr uns Feedback geben könnt und all diese Dinge.
Unsere Fragen beantworten könnt.
Unsere Fragen beantworten und so. Und zwar in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry im Wollkanal-Thread auf www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns unter @wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda
als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram.
Und ihr findet mich als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und in diesem Sinne, tschüss zusammen.
Ja, wir hoffen, wir sehen uns so bald wieder wie dieses Mal.
Wir hoffen vor allem, wir sehen viele von euch beim virtuellen HörerInnen-Treffen und sitzen da nicht alleine.
Das wäre schön. Also, vielleicht bis nächste Woche.
Genau. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.